Und wir haben deswegen freie Hand und sind nicht so unter seiner Kontrolle. Und dann wird das heute eine ganz andere Sendung. Wir haben Folgendes vor, liebe Hörer, und zwar ein Programmablauf, der natürlich dann noch variiert wird im Laufe unseres Gespräches. Zunächst werden wir eine Fernsehsendung über Esperanto auswerten, die gestern gelaufen ist. Dann sprechen wir über einen Intensivkursus der Jugend in Rostock. Dann gibt es Neuigkeiten aus der Esperanto-Welt, aus der Esperanto-Bewegung, und zwar des Esperanto-Vereins Neubrandenburg und des Deutschen Esperanto-Bundes. Dann werden wir etwas sagen zum Verein Deutsche Sprache. Der René wird etwas sagen zu einer internationalen Zeitschrift, Monato, die in Esperanto erscheint, aber mit Esperanto nichts zu tun hat. Dann gibt es internationale Nachrichten der Zeitschrift Esperanto. Und eine Sprachübung ist noch vorgesehen über die Verben. Soweit erst einmal das heutige Programm, so wie wir denken, dass es ablaufen wird. René, gestern war eine Fernsehsendung im MDR, das ist also der Mitteldeutsche Rundfunk. Und da gibt es die uralte Sendung Außenseiter Spitzenreiter. Hast du die gesehen?
Ja, ich habe die geguckt und das Thema Esperanto kam da gleich am Anfang dran. Und das ging zwar nur 4 Minuten, aber da war alles drin, was wichtig ist. Ne?
Naja, das ist egal, wie lange es gegangen ist. Wichtig ist nur, dass es war. Und interessanterweise sollte das eigentlich schon im vergangenen Jahr sein. Und da gab es, so hat die Redaktion uns mitgeteilt, so ein Echo. Der Titel hieß nämlich, Wer spricht noch Esperanto? Und zu Beginn der Sendung, die da am 2. Februar gelaufen ist, wurde gleich gesagt, wir entschuldigen uns für den Titel, aber da war nun mal so festgelegt, wer spricht noch Esperanto, hat ja so etwas Negatives. Und man hat dann gemerkt, in Deutschland und auch international hat das ja gewisserweise ein Echo hervorgerufen, dass da allerhand los ist. Und was hat man da besucht? Und wer wurde besucht?
Da wurde jemand aus Herzberg besucht, der mitmacht bei diesem Kursuszentrum, das jetzt im Auftrag vom Deutschen Esperanto-Bund für die Ausbildung von Esperanto-Lehrern zuständig ist.
Ja, das ist etwas ganz Neues. Der Deutsche Esperanto-Bund hat also im Herzen von Deutschland, im Harz, ein Zentrum eröffnet. Und dort werden Esperanto-Lehrer und Kursusleiter ausgebildet. Und das finden wir übrigens ganz toll. Ja, das war also die Sendung. Interessanterweise wurde eine Frage gestellt von einem Reporter, auch der legendäre Herr Wolfram, stellte die Frage, naja, Esperanto, und es hätte sich doch nicht durchgesetzt. Und außerdem, das kommt übrigens eigenartigerweise immer, und der Herr, der dort die Antwort gab, da hat das ganz toll pariert und gesagt, also erstens, Esperanto will und wird, falls es mal eine größere Anerkennung findet, niemals die kleinen und schon gar nicht die Nationalsprachen zu verdrängen versuchen, sondern im Gegenteil, Esperanto ist die dritte Sprache. Und zwar sagen wir seit 120 Jahren in der Esperanto-Bewegung, lerne die Sprache deines Volkes. Das würde also hier in Deutschland entweder Sorbisch sein oder Plattdeutsch oder Dänisch oder eine andere Sprache. Dann zweitens lerne die deutsche Sprache. Wir haben ja das Hochdeutsch, was uns Martin Luther vor ca. 500 Jahren als künstliche Sprache übrigens gegeben hat. Dieses Hochdeutsch ist die gesamtdeutsche Sprache und wird eben von allen deutschen Staatsbürgern, auch die zu uns aus dem Ausland kommen, als Sprache gelernt. Und drittens sagen wir, die dritte Sprache möge sein eine neutrale internationale Plansprache, die nicht aus irgendeinem Volk kommt. Und diese Prämisse, die von vornherein gegeben ist, schützt alle anderen Sprachen, falls Esperanto also mal ganz groß wird. Aber wir kommen zu diesem Thema noch, wenn wir über den Verein Deutsche Sprache e.V. reden. Ja, das war also die Fernsehsendung, die wir mit Freuden aufgenommen haben. Es wurde sehr sachlich, sehr wohlwollend berichtet und nicht nur die üblichen kleinen Witzchen, die man dann mitunter noch untergejubelt bekommt, sondern etwas, obwohl die Sendung ja eigentlich locker ist und nicht so eine bierernste Wissenschaftsdiskussion ist. Also, liebe Hörer, soweit zu dieser kleinen Fernsehsendung. Was ist das nächste, René? Haben wir Musik?
Ist noch zu früh, ne? Ja, so ein bisschen früh jetzt. Intensivkurs ist jetzt dran, ne?
Ja. Es wurde neulich erzählt, im Radio und auch im Fernsehen, dass Esperanto seit einigen Jahren wieder, Fortschritte macht. Die Mitgliederzahlen in den verschiedenen Landesverbänden, in den internationalen Verbänden wachsen. Es gibt wieder mehr Veranstaltungen. Das ist nicht explosionsartig. Das ist auch gar nicht gut, wenn so etwas so schnell passiert. Aber man merkt international, weltweit, doch ein recht interessantes Anwachsen der Esperanto-Bewegung, der Veranstaltungen. Und so hat sich beispielsweise in Rostock eine Jugendgruppe konstituiert, die sich von ganz alleine gefunden hat. Heute ist ja das möglich, sich zu informieren. Die sind also über das Internet und so weiter, das Weltnetz, an das Thema Esperanto gekommen und haben sich gegründet. Und die werden einen Kursus durchführen am 19. Februar an einem Samstag in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in diesem multikulturellen Zentrum. Das ist eine Ecke da an der August-Bebel-Straße in Rostock, relativ im Zentrum. Also am 19. Februar, wer Interesse hat, kann sich bei uns melden unter Pfennig Neubrandenburg im Telefonbuch oder im Internet Esperanto-NB. Esperanto-Neubrandenburg-NB.de. Da findet man uns, oder ganz einfach esperanto.de. Das ist dann die gesamtdeutschen Seiten im Weltnetz, und da findet man unseren Esperanto-Bund hier in Mecklenburg und den Esperanto-Verein Neubrandenburg ebenfalls. Ja, liebe Hörer, das dazu. Das war also eine Veranstaltung, die eine einzige, von der wir nur sprechen, die noch in diesem Monat stattfindet, nebenbei gesagt finden, und dazu kommen wir dann in dem Gespräch über den Deutschen Esperanto-Bund noch, was alles so los ist. Es gibt schon Beschwerden, dass zu viel an Veranstaltungen organisiert wird. So, René, wir haben jetzt circa 8 Minuten, machen wir die erste kleine Musik.
Ja, dann machen wir die erste Musik von Persone, von der CD Sesdek Du Minutoi, also 62 Minuten. Jetzt habe ich nur dummerweise nicht den Titel notiert.
Na, das ist nicht so schlimm. Liebe Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto, und es kommen jetzt Informationen vom Deutschen Esperanto-Bund, und wir stützen uns da hauptsächlich auf eine wunderschöne Zeitschrift, die da heißt Esperanto Aktuell, und die ist also ganz toll. Beispielsweise ist ein Titel oder eine Überschrift in dieser Zeitschrift: Die Jugend macht eine neue Werbeaktion. Die Deutsche Esperanto-Jugend ist eine eigene Organisation, und die werden im Frühjahr und im Sommer diesen Jahres eine große direkte Werbeaktion machen, wohl die größte in der bescheidenen Geschichte des Deutschen Esperanto-Bundes, und sie werden vorläufig, ist es geplant, 100.000 Handzettel verteilen in allen deutschen wichtigen Städten und eben mit Informationsständen auf Esperanto aufmerksam machen. Das ist also was Interessantes, und ich hoffe, dass das auch in der Brandenburg passiert, und sie beginnen da also schon mit den Vorbereitungen, das ist ja logisch. Der Papst, La Papo Salutas en Esperanto, steht hier geschrieben. Der Papst hat in Esperanto gegrüßt zum Neujahr und zu Weihnachten, also Neujahr diesen Jahres, Weihnachten des vergangenen Jahres, und wir wissen, er ist ja sehr schwer krank und hoffen, dass er sich wieder erholt. Und er hat also in Esperanto seit einigen Jahren, seit etwa 10 Jahren, spricht er auch Grüße in Esperanto. Er kann ja Esperanto und ist der Bewegung damals als junger Priester sehr nah gewesen. Und das ist auch für uns sehr wichtig, oder für die Esperanto-Bewegung in der Welt, dass so eine Person sich indirekt für Esperanto interessiert und auch für Wörter im gewissen Sinne. Wir haben schon mal gesprochen über einen Mäzen, das gibt es ja leider im Esperanto so wenig. Es gibt also einen Unternehmer aus Japan, ein Millionär, also sehr reich, ein Industrieller, und der hat expandiert mit seinem Betrieb und musste dann verschiedene Sprachen lernen. Und jedenfalls ist ihm das so auf die Nerven gegangen, neben Englisch, Chinesisch und Koreanisch, er ist ja Japaner, hat er gemerkt, also dass das so einfach nicht ist, und außerdem wird man immer so ein bisschen belächelt. Und er hat also sich auch in Europa jetzt ganz stark gemacht für die Werbung für Esperanto, und das verbindet er eben auch mit ganz praktischen Dingen. Er hat in Marienburg eine Fabrik eröffnet, die dort Koffer herstellen wird, die Behinderten dann verwenden können. Ja, es wird auch geworben für den 90. Weltkongress Esperanto in Litauen. Das ist aber ein extra Thema, will ich nicht weiter dazu was sagen. Aber wir haben eine Woche vor Pfingsten in Bad König, das ist in Hessen, den 82. Deutschen Esperanto-Kongress, der dort oder dazu eingeladen wird. Und da ist ein tolles Programm in Vorbereitung und es werden sehr viele Gäste erwartet. Ja, man spricht auch über Hans-Joachim Wolfram, ich habe das ja ganz kurz gemacht, der dort über unser Esperanto-Zentrum im Hart gefilmt hat, und das hat also sich sehr lange dort aufgehalten und viele verschiedene Details gemacht. Der René wird jetzt etwas anderes noch sagen, damit das nicht so langweilig wird am Mikrofon.
Ja, ich habe ja auch noch was Interessantes gefunden. Am 20. November 2004 war die Eröffnung des neuen interkulturellen Zentrums in Herzberg. Das ist eine kleine Stadt in der Mitte von Deutschland, am Südrand des Harzes. Dort ist eine Bildungsstätte des Deutschen Esperanto-Bundes. Dort werden Esperanto-Lehrer unterrichtet, das hatten wir ja schon erwähnt. Und das soll jetzt richtig ordentlich da durchorganisiert werden. Da ist auch die haben auch eine eigene Bibliothek dort. Esperanto-Bücher, Wörterbücher, ein Zeitungsarchiv. Film, eine Videofilmsammlung und einige Musik-CDs und sowas alles, um die Kurse da zu machen. Hast du denn noch was, Werner?
Ja, wir haben noch eine ganze Menge. Es gibt ja alle möglichen Organisationen, die sich mit Esperanto beschäftigen, ohne selber oder selbst eine Esperanto oder ein Teil der Esperanto-Bewegung zu sein. Und da gibt es zum Beispiel in Deutschland die Gesellschaft für Interlinguistik. Gesellschaft Interlinguistik beschäftigt sich mit den Plansprachen, mit dem Phänomen der Plansprachen. Und sie haben ihre 14. Tagung gehabt und sprechen natürlich dann auch über Esperanto, weil Esperanto ja die Sprache ist, die einzige, die sich von den vielen Projekten, die es im Laufe der Zeit und immer wieder neu gegeben hat, durchgesetzt hat, also eine Sprache geworden ist, mit einem millionenfachen Sprecherschar, die weltweit also agieren. Und diese Organisation, diese Gesellschaft für Interlinguistik, da sind also Sprachwissenschaftler aus Deutschland, aus dem Ausland dabei, die eben als Wissenschaftler sich diesem Thema widmen. Und die haben also über die Sprachenplanung an germanischen Sprachen gearbeitet und insbesondere über die Niederdeutschpolitik des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir ganz stolz. Der Mecklenburg-Vorpommern gibt ja dem Plattdeutschen eine sehr große Bedeutung. Und das ist ja auch ein Teil unserer Identität. Ja, das am Rande so. Der René hat was aus der Jugend.
Ja, ich habe von der Esperanto-Jugend noch was gefunden. Ich habe hier die Zeitschrift Kuhne vorliegen. Die hat ein Jubiläum, 25 Jahre. Und da ist geschrieben in einem Artikel, dass dort in Russland eine Gruppe existiert, die sich an Filme ran gewagt hat, um diese in Esperanto zu übersetzen. Und da sind bis jetzt fünf Filme fertig. Darunter auch einer mit der Zauberlampe des Aladdin, oder wie das da heißt, ne? also mit dem Aladdin da, und dann noch vier andere, die Titel kenne ich zwar nicht. Und hier steht so ein kleiner Artikel über diese Gruppe, die da schon, also wie gesagt, fünf Titel übersetzt hat. Die sind jetzt als DVD, wie es ansteht, ja, erschienen. Nee, als CDs. Und in dieser Zeitschrift ist auch noch erwähnt, wo man das haben kann. Da gibt es auch noch eine Yahoo-Gruppe, die da mitarbeitet. Oder die haben einen Link im Internet unter yahoogroups.com. RFFIRET.
Afghanistan. Sie wissen, liebe Hörer, in Afghanistan ist eigentlich immer noch so eine Art Bürgerkrieg, zumindest ein schlimmer Ausnahmezustand. Aber das Esperanto-Leben hat dort nicht jetzt erst angefangen, sondern sie haben seit Jahren schon Esperanto praktiziert, und zwar insbesondere die Afghanen, die im Ausland waren. Und die sind jetzt nach Hause gekommen und haben den afghanischen Esperanto-Bund neu gegründet. Und sie laden auch ganz herzlich die weiblichen Studentinnen und weibliche Personen ein, in dieser Organisation mit tätig zu sein. Das ist deswegen wichtig, weil ja dort im Islam es da Probleme gibt mit den Frauen. Die dürfen ja nicht ohne weiteres sich irgendwo organisieren. Oder in Burundi. Eine Friedensorganisation hat seit zwei Jahren etwas durchgesetzt, dass eine Bewegung, eine Friedensbewegung in Burundi als Hauptsprache das Esperanto eingeführt hat. Seit November des vergangenen Jahres hat der Minister für Kultur und Sport und Jugend dieses Statut so akzeptiert, und man wird also in Burundi jetzt Esperanto unterrichten, denn das muss ja mit Leben erfüllt werden, und darüber freuen wir uns. Ja, Litauen, die Episkopoi, die Bischöfe haben dort eine Konferenz gehabt in Vilnius und haben unter anderem über viele Themen, es gibt ja da viele Sorgen, Litauen ist ja ein katholisches Land von der Kultur her, und haben dort also eine Konferenz gehabt und haben unter anderem über Esperanto auch gesprochen, und zwar zum Thema Christianismus und Esperanto, also Christentum und Esperanto, und man hat dort ein Buch in Litauisch herausgegeben von einem deutschen Autoren, und der hat also dieser Autor und dieses Buch wurde dort verteilt, ja, von der Internationalen Katholischen Esperanto-Vereinigung, die das Buch dort herausgegeben hat. Ja, dann gibt es noch Interessantes aus Russland, die haben eine neu gestaltete Seite im Weltnetz, die sollte man mal besuchen. Tippen Sie einfach an esperanto.de und da kann man sich dann durchhangeln zu diesen Themen. Ja, es gibt einen neuen Vorstand im Esperanto-Weltbund, der heißt ja Universala Esperanto Asocio, und dieser Weltbund hat, wie gesagt, einen neuen Vorstand und die haben angefangen zu arbeiten. Der Chef ist ein Professor aus Italien, Renato Corsetti, dann ist eine Französin, sie macht die Kultur- und Kongressvorbereitung. Dann ist ein Holländer, der ist verantwortlich für die Finanzen, das ist ganz wichtig. Dann haben wir einen Spanier, der ist für die verschiedenen Staaten verantwortlich. Einen Japaner, der ist für die neue Struktur des Esperanto verantwortlich. Professor Wandel aus Israel ist ein Wissenschaftler und beschäftigt sich also in diesem Vorstand mit den Wissenschaftsarbeiten. Ein Finne ist dabei, will ich nicht weiter auflisten, und noch ein Franzose. Das ist also der Vorstand, relativ klein, der also die weltweiten Geschicke des Esperanto leitet und lenkt. Ja, übrigens die Jugend, ich erzählte ja eingangs von diesen 100.000 Handzetteln, die man dann im Laufe des Frühjahrs verteilt. Die wollen Folgendes machen: In diesem Jahr findet in Zakopane, das ist in Südpolen, in der Tatra, der internationale Esperanto-Weltjugendkongress statt. Und man sagt, wenn ihr jetzt anfangt, Esperanto zu lernen, dann könnt ihr dorthin fahren und man muss ja Esperanto können, wenn man an Veranstaltungen teilnimmt. Und da ist also die Vorbereitung für Sakopane, den Internationalen Weltjugendkongress. Der Titel übrigens ist Gleichberechtigung in Einheit in der Verschiedenheit. Damit meint man also die Sprachen hauptsächlich. Das ist ja unser Thema. Ja, René, was haben wir noch so auf Lager?
Was hältst du von Musik?
Das ist eine Menge. Die Hörer möchten ja nicht nur immer...
Die wollen ja nicht schlafen, ne? Die wollen ja auch mal hören, dass es auch Esperanto-Musik gibt. Und dann nehmen wir mal einen Titel von Persone, von der besagten CD Sestek du Minuto, 62 Minuten. Jetzt habe ich keinen Zettel, wo drauf steht, wie der Titel ist.
Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ich bin auf dem Mikrofon. Wir haben ja heute so einige Probleme in der Technik. Der Verein Deutsche Sprache, was um alles in der Welt hat das mit Esperanto zu tun, liebe Hörer und liebe Hörerinnen? Natürlich eine ganze Menge. Wir haben ja jetzt die EU in einer etwas größeren Ausgabe seit etwa einem Jahr, seit einem Dreivierteljahr. Und das bedeutet natürlich auch mehr Sprachen. Und das bedeutet, da die EU ja gesagt hat, wir sichern die sprachliche Gleichberechtigung zu, gibt es natürlich jetzt eine ganz andere Diskussionsgrundlage zur Lösung des Sprachenproblems. Und rein zufällig wurde vor einigen Wochen das Thema auf die Tagesordnung der EU-Vollversammlung gesetzt und nichts anderes wurde diskutiert als Esperanto. Das war auch für uns eine Überraschung und man wollte vorschlagen, dass zu diesem Thema es eine offizielle Diskussion in der EU und in den Gremien, die dazu befugt sind, darüber diskutiert wird. Und es wurde abgelehnt. Und trotzdem war das ein Sieg für Esperanto, weil die Ablehnung zu diesem Thema, man meinte, das ist noch nicht reif genug, war relativ dünn. Das wurde ja auch im Fernsehen erzählt. Etwa 45% waren dafür und 55% dagegen. Das ist aber aus dem Stand heraus ein hochinteressantes Ergebnis, dass die EU sich der Sache bewusst wird, es geht nicht so weiter, dass wir sagen, Gleichberechtigung aller Sprachen, und das hat ja Konsequenzen, alle Gesetze müssten in die jeweiligen Landessprachen übersetzt werden. Wir haben ja jetzt ungefähr 24 Sprachen, ungefähr deswegen, weil es ja auch Länder gibt mit mehreren Sprachen. Und man weiß ja auch, dass die EU sich noch vergrößern wird und es werden ja noch die Balkanländer dazukommen und manche fürchten auch die Türkei. Das ist aber ein anderes Thema, das ist nicht unser Thema. Das Thema ist Sprache und EU jetzt. Und nun ist ja folgendes Problem gewesen. Deutschland als Staat der EU war ja der Staat zusammen mit England, der ganz scharf gegen die deutsche Sprache war. Man muss sich das mal vorstellen, und das ist auch nicht normal, dann müssten mal die Psychologen diese damaligen Verantwortlichen untersuchen, was da mit denen eigentlich los war. Wie kann ein Staat gegen seine eigene Sprache sein? Aber es war nun mal so. Und man hat das also so reingeritten, dieses Problem von deutscher Seite aus, dass Deutsch kaum noch eine Rolle spielt in der EU, die deutsche Sprache. Also weniger als 1% der Dokumente wird in Deutsch. Die Deutschen untereinander reden Englisch. Ich sehe da diesen schlimmen Witz immer, wenn da zwei in der EU, in der Administration Englisch reden, das sind garantiert Deutsche, weil die sind eben so, die sind so bekloppt. Aber, nun wollen wir auch nicht gegen Englisch sein, die EU ist jetzt so quasi in einem Prozess, was machen wir denn nun mit den Sprachen? 24 Sprachen, es werden vielleicht mal 30 und mehr, um alles in der Welt, das kriegen wir nicht mehr beherrscht. Die Polen haben neulich ganz schön gestaunt, die bekamen nämlich alle Deputierten, alle Delegierten der EU, bekamen alle Gesetze, die sind ja da neu eingezogen in das Parlament der EU, einige Zentner Papier, alles in Englisch. Nun können aber nicht alle Polen unbedingt Englisch, und sie haben außerdem gestaunt, dass das einfach so gemacht wird und man sie gar nicht gefragt hat, wollt ihr das nicht noch übersetzt haben ins Polnische? Man hat das einfach so getan. Und das andere Problem ist, was wir auch immer wieder erwähnen, dass wenn die EU Leute einstellen möchte, die dort tätig sind, in dem ganzen Apparat der EU, da werden nur Leute eingestellt, die von der Geburt her Englisch sprechen. Das ist also eine eindeutige Diskriminierung von 90% der EU-Bevölkerung. Und alle diese Dinge werden jetzt zur Sprache gebracht und endlich begreifen die Deutschen, dass sie auch eine Sprache haben, die etwas wert ist, genauso viel wert wie andere Sprachen, also eine Gleichberechtigung. Und die Deutschen fangen also an, wieder Deutsch zu reden. Einige werden gestaunt haben, dass sogar der deutsche Außenminister in der EU Deutsch spricht. Das ist eine Sensation gewesen. Oder der deutsche Bundespräsident, der nun in Israel war, sprach vor der Knesset, vor dem Parlament in Deutsch, obwohl er sicherlich auch fließend Englisch konnte. Es gab da Ärger, bei den Israeliten ist das ein besonderes Verhältnis zum Deutschen. Aber hierzu muss man ihnen sagen, eine Sprache ist unschuldig, die ist neutral. Und da kann man nicht sagen, die deutsche Sprache ist die Sprache der Nazis gewesen. Aber wie gesagt, mit den Israeliten ist das immer so etwas Besonderes. Aber die Deutschen könnten ja wenigstens in Deutsch reden und in der EU Deutsch reden und das durchsetzen. Und auch in der UNO. Aber wir wollen ja mit dem Problem die deutsche Sprache in der EU. Und nun überraschenderweise, da haben die Esperanto-Freunde in der EU gar keinen Anteil dran, kommt man immer wieder auf dieses Thema Esperanto. Und sie sagen, gar nicht so abfällig, ja, es gibt ja so eine Plansprache und das wäre eigentlich die beste Lösung. Manche schlagen Latein vor für die EU, das ist auch nicht abwegig, aber Latein ist nicht so schick und auch sehr schwer zu erlernen mit vielen Komplikationen. Und immer wieder kommt dann das Thema Esperanto, das freut uns. Und wir sagen, das heißt nicht der Esperanto-Weltbund und auch andere wichtige Verbände im Esperanto sagen, bitte nehmt uns beim Wort. Nehmt uns beim Wort und führt nicht gleich Esperanto ein in der EU, das ist Quatsch, so weit ist das noch nicht. Aber gebt uns hier und da eine Chance, darüber zu sprechen. Und sie haben also eine Schlussfolgerung gemacht und die heißt, die EU hat eine vordringliche Aufgabe, eine Sprachenlösung zu verwirklichen, die auch machbar ist. Und sie müssen die elementarsten Gebote der kommunikativen Breiten und der demokratischen Legitimation durchsetzen. Das heißt also eine minimale Diskriminierung der Bevölkerungen in der EU. Und das darf dem nicht widersprechen. Das ist ja derzeit so, dass in der Kommunikation hauptsächlich Englisch genommen wird und die anderen werden diskriminiert, wie ich gesagt habe, mit dem Einstellen, ihr dürft nur in der EU mitarbeiten, wenn ihr von der Geburt an aus Englisch sprecht. Dann sagt man, und das ist interessant, es gibt nur eine Lösung, das ist eine neutrale Plansprache. Die ist zwar mittelfristig nicht durchsetzbar, aber man muss darüber reden. Man muss darüber reden, das finden wir ganz toll. Dann sagt man in dieser Diskussion von Professor Vollammer, eine nicht neutrale Einheitssprache wie etwa Englisch ist absolut nicht annehmbar. Eine nicht neutrale Einheitssprache für die EU, eine Nationalsprache, ist nicht akzeptierbar. Und drittens, die gleichberechtigte Verwendung aller Nationalsprachen ist nicht durchzuhalten, finanziell, organisatorisch nicht durchzuhalten, weil bei 24 Sprachen jetzt schon gibt es einige hundert, ich glaube 400 und mehr Kombinationsmöglichkeiten, die dann das übersetzt werden müssten. Derzeit ist das, wird das noch gemacht, aber wie gesagt auf Kosten der Nationalsprachen. Und man sagt also und schlägt vor, die Deutschen mögen auch dafür sorgen, einerseits, wir wollen nicht besser sein als die anderen, aber wir wollen anerkannt werden als das größte Volk. Die Deutschsprecher sind ja 100 Millionen in der EU und das sind also wesentlich mehr als Englischsprecher. Ja, das zu dieser Geschichte. Eine hochinteressante Organisation, Deutsche Sprache e.V. Und ich finde, da sollte man drauf hören. Es gibt übrigens in den verschiedenen Ländern ähnliche Gründungen, jetzt auch im Holländischen. René, was gibt es da noch?
Du hast gerade von 24 Sprachen gesprochen, dass es da 400 Kombinationen gäbe. Das stimmt nicht ganz. Es sind 552.
552?
Man muss, ja. Wenn man von jeder in jede übersetzen wollte, gäbe es 552 Kombinationen.
Ja. Und das ist also nicht durchhaltbar. Deswegen ist das hier, gut, danke schön, René, über 500 Sprachkombinationen. Also vom Griechischen ins Rumänische und vom Rumänischen ins Englische und alle hin und her, ins, vom Ostdeutschen ins Westdeutsche. Nee, das ist ja eine Sprache.
Ja, ja, ja.
Aber jetzt mal im Ernst. Das heißt also, es gibt hier mehrere Strömungen in der EU. Meistens merkt man das gar nicht so. Mehrere Strömungen, das heißt die Aufwertung der Nationalsprachen. Und bitteschön, liebe Hörerinnen und Hörer, Polnisch, 40 Millionen Menschen sprechen Polnisch. Eines der größten Sprachen in der EU. Mehr oder mindestens genauso viel wie Engländer, nicht? Etwa so, wollen wir jetzt nicht ganz genau zählen. Aber wichtig ist, dass man sich erstmal bewusst wird, es gibt ein ungelöstes Sprachenproblem in der EU. Und da müssen wir überlegen, welche Sprachen, welche Möglichkeiten gibt es, dieses Sprachenproblem zu lösen. Und man weiß auch, eine Lösung ist nicht möglich, dass man eine Nationalsprache dafür nimmt. Und das ist also für uns ganz, ganz wichtig. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was ist jetzt dran? Der René hat was vorbereitet.
Ja, jetzt ist die Zeitschrift Monato dran, ne? Oder machen wir erst Musik?
Machen wir erstmal eine kleine Musik.
Machen wir erst eine kleine Musik.
Aber möglichst vorstellen.
Ja, jetzt kommt wieder von der CD 62 Minuten, also von der Gruppe Persone, ein Titel,
den wir nicht wissen.
Den wir nicht wissen, wir haben die Zettel nicht.
Müssen wir einen Twist machen und dann
was ab dem. Ja, mal sehen, ob die Technik jetzt mitspielt. Ja. Ja, jetzt kann es weitergehen mit der Zeitschrift Monato. Da habe ich den Titel gefunden, Zusammenarbeiten, zusammen Probleme lösen. Da trafen sich im November 2004 die afrikanischen Staatschefs in Südafrika, um die Gründung einer Vereinigung Neue Zusammenarbeit für afrikanische Entwicklung. Ich habe den Titel aus dem Esperanto übersetzt. zu feiern. Diese Vereinigung entstand vor 3 Jahren, wurde vor 3 Jahren von den Staatschefs von Nigeria, Senegal und Südafrika geschaffen sozusagen, und jetzt ist das eben gesamtafrikanisch geworden. Auch Nordafrika gehört dazu, schreibt man hier noch im
Ja, das ist ja mal ein Problem gewesen, Afrika.
Wenn Nordafrika gehört ja wirklich dazu, das kann man ja weglassen.
Die waren ja bisher sich nicht einig, das sogenannte Schwarze Afrika und das Nord, aber die sind jetzt zusammen.
Ja,
wie heißt die Organisation?
Das habe ich doch gesagt hier. Vereinigung Neue Zusammenarbeit für afrikanische Entwicklung. Hier steht auch der englische Name, und den lassen wir uns, den schenken wir uns jetzt mal. Ne? Oder?
Naja, und was gibt's da noch so?
Was gibt's noch? Moment, kleine Sekunde. Dann gibt's noch. In Japan. Da wird das Fahrradfahren, das ist mal ein ganz anderes Thema, immer populärer. Das hat ja den Vorteil, dass man bei Verkehrschaos besser irgendwo lang fahren kann und sich dazwischen nur durchschummeln kann. Und da hat ein Japaner eine Firma gegründet, um Fahrräder zu verleihen. Er hat jetzt über 2000 Kunden und 21 Fahrräder, die er auch verleiht, die werden im Jahr 5000 Mal ausgeliehen. Insgesamt, ja. Und kosten natürlich, also steht, der Preis steht hier nur in Yen drin, so heißt ja die Währung in Japan. Also 100 Yen, das heißt, ist wohl ein bisschen weniger als ein US-Dollar. Ja, was haben wir hier noch Schönes?
Da ist auch noch was aus Monato.
Also ja, das ist auch hier noch was aus dem Bereich Computer. Ja, der Computer. Da gibt es ja diese sogenannten Browser, die da geht da der, jetzt schreibt man in einem einseitigen Artikel, dass der sogenannte Browserkrieg jetzt wieder losgeht. Ist ein komisches Thema, aber das steht hier so. Und zwar hat der Internet Explorer von Microsoft in den letzten Monaten einige Prozente eingebüßt, und die musste an die Konkurrenz abtreten, und zwar an Mozilla, Opera und wie die alle heißen. Das ist wahrscheinlich, es sieht ja im Moment so aus, als wenn Microsoft bestimmte Entwicklungen verschlafen hätte und eine gewisse Anpassung, die die Nutzer wünschen oder von dem Browser erwarten, noch nicht eingebaut hat in das Programm.
Ja, liebe Hörer, das ist also was mit Esperanto gar nichts zu tun hatte, aber eben aus einer esperantosprachigen internationalen Zeitschrift. Und wir gehen jetzt über zum Esperanto-Weltkongress, der ja in Litauen ist. Sie wissen ja, liebe Hörer, Litauen ist auch ein Land, ein neues Land in der EU, ist von der Geschichte her sehr eng mit Polen mal zusammen gewesen, wurde aber auch leider von dem Russischen Reich bedrängt, von der Sowjetunion. Die haben es dann auch kassiert. Durch den Hitler-Stalin-Pakt wurde es dann zwangsmäßig der Sowjetunion angegliedert. Die Deutschen und die Litauer hatten ja mal eine gemeinsame Grenze bis vor 60 Jahren. Die Ostpreußen und die Litauer haben sich übrigens sehr gut verstanden. Ja, und der Weltkongress, der 90. in der Reihe, ist also in Litauen Ende Juli, und wird in Vilnius stattfinden. Ganz toll, die bereiten sich darauf ganz groß vor. Und es ist also wichtig, dass sich alle, die daran teilnehmen, sich mal mit Litauen beschäftigen. Litauen war mal eine Großmacht im Mittelalter. Sie reichte von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Sie hatten ja auch eine Allianz, sagte ich, mit den Polen, damals gegen die Kreuzritter. Die Polen haben ja die Allianz mit den Kreuzrittern verraten und haben sich über Nacht mit den Litauern zusammengeschlossen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, und im vergangenen Jahr war eine katholische Esperanto-Konferenz in Litauen. Und da muss man wissen, es gibt dort beispielsweise einen Berg der Kreuze. Das sind alles zusammengetragene Kreuze, also christliche Kreuze von verschiedenen Kirchen, von Kapellen, von Statuetten sind dabei, von den Heiligen. Und das Interessante ist, und auch von Rosenkränzen und Ketten und alles wurde da immer an eine Stelle zusammengetragen. Und die Sowjetunion, die da das Reden hatte über viele Jahrzehnte, hat diesen Berg immer wieder mit Bulldozern platt gemacht und einfach übergefahren und zerstört. Und die Litauer haben das über Nacht immer wieder neu aufgebaut, sodass also die Sowjetunion rein verzweifelt war mit den Litauern, die das da als nationales Kulturerbe betrachtet haben. Und das war also in den 60er Jahren, also nicht unbedingt Stalin, war da schon ein paar Jahre tot. Man hat das verbrannt, man hat es mit Bulldozern, hatte ich ja nun gesagt. Und nun ist dieser Berg wieder aufgebaut und wurde auch vom Papst, der in Litauen war, neu eingeweiht. Und es ist jetzt also ein stilles Gedenken dort. Und die Litauer haben sich also durchgesetzt und haben gesagt, man muss, auch wenn die Sache hoffnungslos ist, sich seiner nationalen Würde bewusst sein und das auch pflegen. Da können sich andere Staaten ein Beispiel nehmen. So. Und mal ein Kuriosum, das ist aber ganz ernst gemeint. Wenn wir hören Sowjetunion oder Russland heutzutage, dann denken wir, das ist ein kulturell, sprachlich, religiöses Einheitsland. Das stimmt nicht. Beispielsweise fanden vor einigen Wochen in der Tschuwaschischen Republik, die Tschuwaschen sind also ein autonomes Gebilde innerhalb der Russischen Föderation. Man sagt ja auch nicht Russische Föderation, sondern Russländische Föderation. Zumindest wenn man das im Esperanto richtig übersetzt. Und man hat die tschuwaschische Esperanto-Jugend hat also eine Esperanto-Konferenz, eine Kulturkonferenz einberufen. Und es waren da drei Hauptsprachen festgelegt: Russisch, Tschuwaschisch und auch Esperanto. Diese drei Sprachen waren die Amtssprache oder Amtssprachen dieses kulturellen und wissenschaftlichen dieser Veranstaltung, und es konnte jeder seine Sprache dort auch vortragen. Es gab also alle möglichen Länder haben sich daran beteiligt, und es wurden Vorträge gehalten zu den verschiedensten wissenschaftlichen Themen, aber wie gesagt auch zur Kultur, und man konnte die Sprachen vorstellen. Und in der Regel wurden die Sprachen in Esperanto oder in Russisch vorgestellt, einige auch in Französisch, aber das war ja nicht die Amtssprache. Und so wurde das also dort probiert, habe ich die Anzahl der Sprachen, 45 Sprachen wurden dort vorgestellt in Esperanto oder in Russisch. Und da waren die aserbaidschanische Sprache, die karatschwalische Sprache, Kurdisch, Nepalisch, Tatarisch, Tschetschenisch und so weiter, über 40 Sprachen. Und ich wollte nur sagen, dass mitten in Russland, in der sogenannten Provinz, gibt es eine Kulturkonferenz, eine kulturell-wissenschaftliche Konferenz, und man unterhält sich über Sprachen. Und als eines der Brückensprachen wird eben Esperanto verwendet. Und da merkt man, dass es eben so viele verschiedene Kulturen und Religionen gibt in dem heutigen Russland. Und da sollte man dran denken und das nicht so überheblich sehen. Und das war also sehr mutig von der dortigen Esperanto-Jugend, die übrigens auch die Polen eingeladen hatte, und darüber wurden auch viele Artikel dann in den Zeitungen und so weiter geschrieben. Ja, das nun aus unserer großen internationalen Zeitschrift. Dann Esperanto Parlament im israelischen Fernsehen. In letzter Zeit haben in Israel die Esperanto-Freunde sehr viele Dinge erreicht, die sie bisher sonst nicht erreicht haben. Zum Beispiel eine halbstündige Sendung im israelischen Fernsehen. Man spricht über die Sprachen, und die haben ja nun auch viele neue Dinge vor sich, die Israelis, und sicherlich auch andere Sorgen, aber sie kommen auch auf dieses Esperanto zu sprechen. Und das finden wir ganz toll. Und das hat der Professor Wandel da organisiert. Interessant ist auch, in Spanien gibt es in den kleinen Sprachen, es ist ja nicht nur alles, was in Spanien spricht, ja nicht nur alles kastilisch, sondern gibt es auch andere Sprachen. Und gerade die nicht kastilischen Spanier beschäftigen sich sehr mit Esperanto. Und die haben also auch den 32. katalanischen Esperanto-Kongress durchgeführt. Ja, dann muss ich mal ein bisschen blättern. Es gibt ja diese Margarete Hanzig, das ist eine Deputierte aus Polen, die gehört zur polnischen zur Delegation der polnischen verschiedenen Parteien. Und sie ist diejenige, die Esperanto spricht und wegen Esperanto dort hineingewählt wurde. Und ist eine junge, hochintelligente Frau, die im Europaparlament unter anderem, nicht nur sie alleine, aber sie ist diejenige, die ja ein bisschen hervorgehoben ist und dort sehr aktiv arbeitet. Ja, was haben wir nun da? René, möchte noch was vortragen?
Da war ein Jubiläum, und zwar am 27. November 2004 war das 10. Jubiläum des Tages der offenen Tür beim Esperanto-Weltbund in, wo sitzen die nun wieder?
Esperanto-Weltbund sitzt in Rotterdam.
Genau, da sitzen die. Tag der offenen Tür des zentralen Büros, ja. War voriges Jahr eben. Seit 1994 ist dann jedes Jahr einmal Tag der offenen Tür. Da waren denn ungefähr 150 Besucher aus ungefähr 18 Ländern. 5.000 Euro wurden da beim Verkauf von Büchern und so weiter eingenommen. Und hier steht auch noch, dass ungefähr 400 Tassen Tee und Kaffee getrunken wurden und 2 Kilo Kekse gegessen. Ne? Das ist ja häufig. Ne? Und da fanden dann so verschiedene Veranstaltungen statt, also Bücherverkauf und Informationen, was Esperanto so tut und wozu das Centra Officio, also das Zentralbüro, da ist und so weiter.
Na, liebe Hörer, noch ein kleiner Artikel oder über einen kleinen Artikel oder einen größeren Artikel, ein kleines Wort aus dem Esperanto-Weltbund. Es gibt ja auch Diplomaten im internationalen Dienst, die sich dem Esperanto oder mit Esperanto beschäftigen. Und derzeit ist in Deutschland ein irländischer Diplomat in Europa tätig, also in Deutschland. Und er ist auch der Vorsitzende des Europäischen Esperanto-Bundes. Und er ist ja eigentlich ein englischsprachiger. Irland spricht ja Gälisch und Englisch. Das ist ein zweisprachiges Land. Und er sagt, ja, wir müssen die neue Situation in der EU auch im Esperanto umsetzen und übersetzen. Und sie haben ein Esperanto-Kommunikationszentrum gegründet in Brüssel. Und dort wird, also an der EU, und sie werden also die Idee oder die Probleme, die Esperanto hat, den Parlamentariern dort mitteilen. Dazu braucht man natürlich auch Geld und professionelle Fachleute. Und sie werden also wie andere Lobbygruppen, Lobby ist auch so ein englisches Wort, also Gruppen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen oder sich mit einem jeweils und das dann den Parlamentariern nahe bringen, denn die können ja nicht alles wissen, die brauchen ja Fachleute. Und das ist also in Brüssel gegründet worden, die sind dort also tätig und werden also die neue Situation, die sich in der sprachlichen Hinsicht ergeben hat, machen. Übrigens die englischsprachigen verantwortlichen Esperanto-Freunde in den USA und England, Australien und so weiter, die sagen, habt doch nicht so viel Angst vor diesem Englischen. Das ist zwar nicht schön, dass die so durchmarschieren, aber akzeptiert das so, wie das ist, als Realität. Aber das Englische beweist doch Folgendes. Man braucht eine internationale Sprache. Das Englische setzt das Alphabet durch. Das Englische, und so sagt auch dieser O'Brien aus Irland, das hat so viel innere Probleme, also sprachliche, dass das auf lange Zeit nicht taugt. Aber dann hat man erfahren in der Welt, dass es eine internationale Sprache geben muss. Das ist eine ganz tolle Sache. Und aus diesem Grunde wird man irgendwann dann mal anfangen zu diskutieren, wir müssen das mal anders lösen. Ja, das zu diesem Artikel. Und er sagt, wir sind eine sehr aktive Organisation mit einer ganz großen Botschaft. Und die wollen wir also insbesondere in der EU mitteilen. Und dann einige Details, wie man das macht, dass man also Wissenschaftsgruppen bildet, dass man auch praktische Projekte umsetzt der EU, dass man sagt, da bitte setzt doch auch Esperanto mal dafür ein. Und alle diese Dinge, die müssen natürlich sorgfältig vorbereitet werden. Und das macht also diese Gruppe in der EU. Ja. Und jetzt, René, müssen wir noch was machen? Sprachübung.
Ja, Sprachübung ist jetzt noch dran. Wir haben
die Hörer warten noch auf die Sprache. Denn wir möchten ja auch, dass Esperanto nicht nur, was wir für Helden sind und was es alles so gibt, in der großen weiten Welt, sondern wie funktioniert Esperanto als Sprachmaterial. Und eines der kompliziertesten in allen Sprachen der Welt, das komplizierteste mit, ist die Frage der Verben, der Tätigkeitsworte. Und im Esperanto endet ein Verb wohl wie immer, René.
Ja, in der Nennform auf I.
In der Nennform auf I. Also alle Verben in der Nennform auf I. Labori, arbeiten. Scribi, lerni, paroli. Das sind also die nicht gebeuchten Verben. Und nun gibt es ja Personalpronomen. Ich, du, er, sie, es. Wir, ihr, sie in Esperanto. Und was geschieht, wenn so ein Verb sich mit diesem Personalpronomen verbindet?
Ja, da muss man die Zeit doch ans Verb ranhängen oder einen Modus sozusagen.
Ja, es gibt also eine Endung, beispielsweise die Gegenwart endet wie?
Auf as.
Auf as, scribas, da gehört ja ein Personalpronomen dazu, also mi scribas.
Ich schreibe.
Wie scribas.
Du schreibst oder ihr schreibt.
Ni scribas.
Wir schreiben.
Und da, liebe Hörer, merken Sie, die Endung des Verbs ändert sich nicht mit dem Personalpronomen. Und da fällt eine Menge Last runter. Also alle Verben in der Gegenwart enden auf as und ändern sich nicht mit den Personalpronomen. Es gibt ja die Personalpronomen der Einzahl und die der Mehrzahl. In jedem Falle bleibt das Verb unverändert. Es wird ja definiert schon durch das Pronomen und deswegen wird die Endung gar nicht mehr verändert und dadurch kann ich das ganz schnell lernen. Die Vergangenheit geht wie?
Auf is.
Auf is. Da mi scribis heißt wie?
Ich schrieb.
Mi lernis.
Ich lernte.
Mi telefonis.
Ich telefonierte.
Mi interviewis.
Ich interviewte.
Mi trinkis.
Ich trank.
Mi dormis.
Ich schlief.
Das ist also die Vergangenheit auf is. Und die Zukunft?
Die endet auf os.
Da bleiben wir mal bei den ähnlichen Verben. Mi scribos.
Ich werde schreiben.
Mi parolos.
Ich werde sprechen.
Mi mangios.
Ich werde essen.
Mi trinkos.
Ich werde trinken.
Also os ist die Zukunft. Und wieder kann man so nebenbei lernen. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeitsform. Mi scribus.
Ich würde schreiben.
Mi lernus.
Ich würde lernen.
Mi mangius.
Ich würde essen.
Ja, also die Konjunktivmöglichkeitsform auf us, auch wieder alle Personalpronomen mit us. Es ändert sich also nicht die Endung, sondern nur in diesem Falle die Form. Und dann gibt es noch die Wunschform, der Imperativ. Das ist dann ein u, das ist ganz kurz. Scribu.
Schreib.
Lernu.
Lerne.
Manju.
Esse.
Telefonu.
Telefoniere.
Und so weiter. Also, liebe Hörer, man muss nur Personalpronomen üben und lernen und dann diese verschiedenen Formen der Verbendungen und dann habe ich in 3 Minuten die gesamten Verbenintus. Ich kann also alle Verben konjugieren, weil sie ändern sich ja nicht. Und denken Sie mal nun an das Deutsche und andere Sprachen, was man da alles taugen muss und dann zum Schluss ist es immer noch verkehrt. Ja, wie spät ist es jetzt, liebe Hörer? 5 Minuten haben wir noch.
Vier.
Und da geben wir noch etwas zum Besten.
Was hast du denn da noch, Werner?
Und zwar
was Lustiges?
Es gibt ja auch die evangelischen Christen,
so,
haben eine Esperanto-Bewegung.
Ah, ja.
Und die haben auch eine Zeitschrift, die nennt sich Dia Regno, Reich Gottes.
Mhm.
Und ausgerechnet, die schreiben etwas, was gar nicht mit der Kirche zu tun hat. Die schreiben 40-prozentiges Wachstum von Esperanto in, nun sage ich das bestimmt verkehrt, in dieser Suchmaschine Google. Also 40% davon ist Esperanto in einem Jahr gewachsen in der Anwendung.
Ich glaube, das hatten wir vor einigen Monaten schon mal woanders gelesen, aber wo weiß
und,
ich nicht.
Und es ist also unwahrscheinlich, wie Esperanto in der Anwendung innerhalb des Internets, des Weltnetzes also gewachsen ist. Und Esperanto gehört zu den 10 großen Sprachen. Esperanto gehört zu den 10 großen Sprachen in der Anwendung im Weltnetz. Und das ist also eine ganz tolle Angelegenheit und ist auch symptomatisch für Esperanto, weil wir ja eine geschriebene Sprache hauptsächlich sind, leider. Das ärgert uns, aber es ist nun mal so. Und es ist also ein ständiges Anwachsen des Volumens der Esperanto-Seiten und der Anwendung überhaupt weltweit. Ja, das ist aus der Kirchenzeitung sozusagen, aber die hat das wiederum aus einer virtuellen Zeitung, die das da übernommen hat. Ja, das mal so am Rande. Also in Esperanto tut sich was, immer wieder und immer wieder neu, weil manch einer sagt, naja, aber das war doch mal und außerdem und meine Großmutter hätte gesagt, nein, Esperanto hat heute eine große Perspektive und wir können nur alle Hörer aufrufen, sich mit uns mal ins Benehmen zu setzen. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns, internetmäßig, postalisch ist egal, Sie finden uns in den Telefonbüchern und wir würden uns freuen, wenn Sie uns einmal was sagen würden. Der René sagt jetzt den Abschluss.
Ja, verantwortlich für diese Sendung Arbeits- und Lebenswelt, Sendeteil Esperanto-Welle am 3. Februar 2005 war Werner Pfennig. Wir wiederholen diese Sendung am 6. Februar ab 11 Uhr. Das war jetzt also die Esperanto-Welle.
Sein Heim aus den Monero, libera sociel. Sein Heim aus den Monero, libera sociel. Magar es mi sur tero, la volo caisen zel. En foina masse toki, el bonne, bonne, bonne. En foina masse toki, bonne, dormas mi. Tum vindra faras necio, somere brilla sum. Tum vindra faras necio, somere brilla sum. Tenita cier recio, mi vaga sub la lum. En foin amaseto, ciel bonne, bonne, bonne. En foin amaseto, formiblo vetas vento, ondumas riveret. Formiblo vetas vento, ondumas riveret. Formi odoras mento, rocicias papa vet. En foin amaseto, ciel bonne, bonne, bonne. En foin amaseto,